Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG Money Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast. Hallo liebe Bier und Sportshörer und herzlich willkommen zu einer neuen Special-Folge. Heute begeben wir uns auf eine Reise von der Tartanbahn bis hinter das Podcast-Mikro. Denn mit Benjamin Brömme haben wir heute einen Podcast-Kollegen bei uns zu Gast, der uns in seine Karriere nach der Karriere mitnimmt. Benny war selbst über 10 Jahre in den Disziplinen 100 Meter und 200 Meter als Sprinter aktiv und startete während dieser Zeit in beiden Disziplinen jeweils einmal für das Finale bei den deutschen Meisterschaften. Mittlerweile hat Benny mit seinem Podcast Mein Athlet ein Projekt ins Leben gerufen, das seinen Alltag bestimmt. Bei ihm nehmen regelmäßig Spitzenathleten aus der Leichtathletik Platz und berichten aus ihrem Profialltag.
Damit ist Benny so gesehen eine wandelnde Leichtathletik-Wissensdatenbank. Denn der Podcast-Host ist nicht nur vor dem Mikro aktiv, sondern bietet auch Coachings an, um Sportler auf das Next Level zu hieven. Wenn ihr wissen wollt, wie Benny die Stars der Leichtathletik in sein Netzwerk geholt hat, was einen Profisportler doch noch von einem Hobbysportler unterscheidet und wie der Leichtathletik-Fan mit deutsch-kubanischen Wurzeln generell so im Leben tickt, dann empfehlen wir, bei der Folge jetzt dran zu bleiben. Vom Podcaster zu Podcaster. Eine Premiere bei Beyond Sports. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Servus Benny, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Benny, schön, dass du bei uns bist. Du bist uns digital zugeschaltet zu einer neuen Special-Folge und bei den Special-Folgen starten wir immer mit dem Namensorakel. Verrat uns doch, was bedeutet der Name Benjamin?
Ja, Benjamin steht ja so grundsätzlich erstmal so für den Jüngsten, aber wenn wir jetzt nochmal die einzelnen Buchstaben durchgehen, würde ich anfangen mit dem B natürlich für Beständigkeit. Bin ja auch Podcaster wie ihr und jetzt schon relativ lange auch am Start mit über 350 Folgen. Deswegen habe ich mich dafür Beständigkeit entschieden. Dann ehrgeizig für E. Ich war ja lange im Leistungssport aktiv und das, ja, der Ehrgeiz hat mich da schon immer auch ins Training getrieben, auch wenn vielleicht das Wetter ja nicht so gut war oder die Motivation nicht so hoch. Dann neugierig bin ich auch immer noch, freue mich immer, was Neues zu lernen. Dann das J, das war schwierig tatsächlich. Da habe ich auch ein bisschen Hilfe von euch bekommen und zwar Jäger nach spannenden Podcast-Themen. Also geht so ein bisschen in die Richtung auch der Neugierde, aber da passt das ganz gut. Dann das A steht für aufmerksam, weil ich glaube, gerade wenn man spannende Gäste im Podcast hat, sollte man aufmerksam sein, um vielleicht auch nochmal so das ein oder andere zwischen den Zeilen herauszuhören. Das M steht für motiviert, bin ich eigentlich meistens. Das I steht für introvertiert, also ich bin eigentlich eher dann außerhalb des Podcasts ein ruhigerer Zeitgenosse, sage ich jetzt mal. Und das N, das letzte, steht dann auch nochmal für nachdenklich, also dass ich dann manchmal ja ein bisschen über die Sachen grüble, bevor ich dann zum Ende komme.
Spannendes Profil, wir haben sehr, sehr viele Adjektive und einmal den Jäger nach den spannenden Podcast-Gästen. Aufmerksam waren wir natürlich auch. Du hast gesagt, dass du ehrgeizig warst, wahrscheinlich auch noch ehrgeizig bist. Ja. Was mich direkt so interessiert, du hast jetzt schon einige Zeit in der Leichtathletik verbracht und hast ja, sag ich mal, so ein bisschen wahrscheinlich auch jetzt schon deinen Zenit überschritten. Aber würdest du sagen, dass dieser Ehrgeiz bleibt? Also ist das was, was man trotzdem beibehält? Oder lässt es so mit den Jahren auch langsam mal nach?
Ja, also ich würde sagen, der Ehrgeiz und vielleicht auch andere Soft Skills, die man sich über den Sport oder auch über den Leistungssport holt, die bleiben bestehen, auch wenn man nicht mehr aktiv ist. Also ich mache jetzt hier und da noch, also ich trainiere noch, aber ich bin jetzt nicht mehr so in Wettkämpfen aktiv, zumindest nicht im Kurzsprint. Aber gerade auch so dieser Ehrgeiz, der ist in einem drin. Und ich glaube, das ist so einmal Leistungssportler, Sportlerin, immer Leistungssportlerin. Vielleicht nicht mehr in dem Maße wie ganz so ausgeprägt wie früher, aber ganz weg geht das, glaube ich, nie.
Und wenn du wenn du bei Wettkämpfen zuschaust, wie ist es da? Also wenn du jetzt an der Seitenlinie stehst und dann deinen Kollegen zuschaust, wie sie im Wettkampf sind, was spürst du da in dir drin noch?
Tatsächlich auch immer noch so ein wenig die gleiche Aufregung wie früher bei meinen eigenen Rennen. Also so diese Situation, wenn dazu aufgerufen wird, in den Startblock zu gehen und die Leute sich fertig machen, da geht auch heute noch mein Puls hoch und ich bin so ein bisschen fokussierter als sonst und versuche dann auch, wenn der Startschuss fällt, vielleicht auch manchmal mit dem Finger zu schnipsen oder so oder da drauf zu reagieren. Also so vom Kopf her bin ich dann schon auch immer noch mal so ein bisschen in der Wettkampfsituation, auch im Fernsehen oder so.
Ja, warst du früher ein guter Starter?
Nein, das war meine größte Schwäche tatsächlich. Also schlechte Reaktionszeit und die ersten 30 Meter waren die größte Herausforderung, die wir auch so tatsächlich nicht in den Griff bekommen haben.
Aber ich muss schon sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel so an Olympia denke oder allgemein an Leichtathletik-Wettkämpfe und wenn dann der 100-Meter-Sprint ansteht und dann so das Stadion komplett geballt auf diesen einen Moment schaut, wenn jetzt das Finale da ist, alle kommen eingelaufen, alle stellen sich hin, es ist komplett ruhig, so, ey, ganz ehrlich, da muss man schon sagen, es ist ein echt besonderer Moment, wenn dann alle da am Startblock stehen und auf diesen Startschuss warten.
Ja, man muss sich diese Situation mal vorstellen. Also jetzt im letzten Jahr in Paris 100.000 Leute in einem Stadion und plötzlich wird es so ruhig, dass du im Prinzip eine Stecknadel fallen hören könntest. Und dann in dem Moment, wo der Schuss fällt, fängt das Stadion an zu toben. Also das ist schon ein ganz besonderer Moment und ich glaube, so in dieser Form gibt es das auch in wenigen oder in fast keiner anderen Sportart.
Was war deine Reaktion, als die deutsche Damensprintstaffel die Medaille geholt hat?
Ja, ich habe mich mega gefreut. Vor allen Dingen habe ich im letzten Jahr Gina Lückenkämper über im Prinzip das komplette Jahr begleitet. Wir hatten von April bis kurz vor den Olympischen Spielen immer im Zeitraum von 4 bis 6 Wochen eine Podcast-Folge, eine gemeinsame aufgenommen, so über der Überschrift Schnell nach Paris, in der ich sie einfach gefragt habe, wie läuft es im Training, wie läuft es in den Wettkämpfen, wie ist gerade so der Stand, einfach so, dass man nochmal einen intensiveren Einblick in so eine Olympiasaison bekommt. Und dann, wenn man so eine Athletin in so einer intensiven Zeit, der doch relativ nah begleitet und dann so ein unglaublicher Erfolg für sie da und auch für die anderen Sprinterinnen und Sprinter da auf einmal auf dem Display steht, dann kann man einfach nochmal, also konnte ich nochmal mehr mitfiebern und mich mehr mitfreuen als bei anderen Medaillen. Also es war auch für mich was ganz Besonderes.
Wir kommen später dann nochmal ein bisschen genau drauf zu sprechen, wie du jetzt im Endeffekt gerade so den Leichtathletik siehst und wie du vielleicht auch an diese spannenden Gäste kommst, wie du vernetzt bist. Wollen dich jetzt aber am Anfang auch noch ein bisschen mehr als Person kennenlernen, weil hier natürlich auch heute ein Podcast-Kollege hier zumindest digital vor uns sitzt. Aber hinter dem Podcaster Benjamin Brömme steckt ja noch viel mehr. Ich meine, du warst früher Leistungssportler, bist heute mit dem Sport immer noch sehr, sehr eng verbunden durch deinen Podcast. Was machst du denn heute? Also wie kann man sich dein Leben so vorstellen aktuell?
Ja, also ich gehe neben dem Podcasten Vollzeit arbeiten. Wir haben eine Familie mit 2 kleinen Kindern, also so an sich der normales Familienleben. Aber wie du schon gesagt hast, oder wir haben ja auch über meinen Podcast schon gesprochen, ist so der Podcast, aber auch die Leichtathletik immer noch ein recht großer Teil von meinem Leben. Weil irgendwann hatte ich mich dazu entschieden, das zu machen und keinen Trainerschein, was ja auch viele machen, wenn sie mit dem Sport aufhören. Und so versuche ich auch, was die Leichtathletik angeht, immer so auf dem neuesten Stand zu sein. Aber ansonsten, ja, ich würde sagen, so das typische Familienleben von einer kleinen Familie mit jungen Kids.
Wie viele Stunden Leichtathletik machst du so noch in der Woche?
Also ich versuche, ja, auf so 4 Trainingseinheiten zu kommen. Also 2-mal die Woche Kraft, 2-mal die Woche Laufen oder auf die Bahn, dass ich das irgendwie in den Alltag integriere. Also wir haben jetzt relativ viel auch an Kraftequipment zu Hause, weil man sich da die Wege spart. Und ich sag mal, auch so ein Dauerlauf oder sowas, das geht ja auch mal abends, wenn die Kinder schlafen oder ganz früh. Und da versuche ich zumindest auf so 4 Einheiten in der Woche zu kommen.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du vielleicht nicht den klassischen Weg gegangen bist und viele sich ja auch für eine Trainerkarriere entscheiden. Wie ist es denn so, ab wann beschäftigt man sich denn so mit der Karriere nach der Karriere? Also ab wann denkt man da dran?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, viele beschäftigen sich zu spät oder gar nicht damit. und verdrängen das eher. Und das war bei mir tatsächlich damals auch so, weil gerade wenn man im Leistungssport aktiv ist und auch mit Leidenschaft, dann ist der Sport eine große Säule im Leben. Und man identifiziert sich ja auch als Sportler nach außen hin und es ist so ein Teil von einem selbst. Und sich dann ernsthaft damit auseinanderzusetzen, dass dieser Lebensabschnitt irgendwann mal vorbei ist und man, ich sag mal, dann ins normale Leben zurückkehrt, das ist nie so ganz angenehm und die wenigsten beschäftigen sich tatsächlich ernsthaft damit. Und bei mir war es so, ich habe in meiner letzten Saison versucht, von den 100 auf die 400 Meter umzusteigen oder von den 200 auf die 400, weil da die Konkurrenzsituation in Deutschland nicht ganz so groß ist und meine Zubringerleistung, man kann das anhand der Bestzeiten errechnen, was man theoretisch laufen kann, da eigentlich vielversprechend waren. Aber das Training hat dann nicht angeschlagen, dann war dann relativ häufig krank, es hat alles nicht mehr so gepasst. Und unterbewusst wusste ich eigentlich schon relativ früh, okay, dass der Weg ist hier zu Ende und müsstest eigentlich jetzt einen Cut setzen. Aber ich war damals auch relativ dickköpfig und wollte so mit dem Kopf durch die Wand und wollte mir das eigentlich nicht eingestehen. Und erst als auch mein Umfeld gesagt hat, hier, ich glaube, wir müssen insgesamt mal schauen, wie geht's weiter und vielleicht muss man sich auch neue Ziele setzen, habe ich dann notgedrungen irgendwann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, mein Tipp an andere Sportlerinnen und Sportler ist, dass man da sehr frühzeitig schon mitbeginnen sollte und dass das schon lange vor dem Ende der leistungssportlichen Karriere passieren sollte.
Ist es dann auch so mit eins deiner wichtigsten Learnings, das du so aus deiner aktiven Sportzeit mitnimmst?
Also ich glaube, das wichtigste Learning aus meiner aktiven Zeit ist, dass man kontinuierlich dranbleiben sollte, auch wenn es mal schwer fällt oder man Rückschläge hat und dass man jetzt nicht immer das krasseste Training und die beste Trainingseinheit irgendwie abliefern muss, sondern dass man beständig irgendwie, ähnlich jetzt wie im Podcast, einfach weitermachen und dass dann die Erfolge sich einstellen und wenn es doch irgendwo mal hakt, dass man dann einfach schaut, wie kann man sich neu ausrichten. Aber so, ich würde sagen, so diese Beständigkeit ist das, was wichtig ist und dass man viel mehr erreichen kann, als man sich zutraut, wenn man mal diesen Weg geht. Also wenn man vernünftig trainiert, ein vernünftiges Umfeld hat, dann kann man so viel erreichen, viel, viel mehr als die Ziele, die man sich vielleicht steckt. Das sind so die Learnings.
Vielleicht kannst du noch allen Hörern, die dich jetzt noch nicht kennen, vielleicht mal kurz erzählen, wie bist du überhaupt so zur Leichtathletik gekommen und vielleicht auch auf welche Disziplin hast du dich denn fokussiert?
Ich bin relativ spät zur Leichtathletik gekommen. Mit 18 Jahren bin ich das erste Mal in Wetzlar in Mittelhessen im Training aufgetaucht. Davor habe ich 2 Jahre lang überhaupt keinen Sport gemacht und davor war ich vermutlich in der schlechtesten B-Jugendfußballmannschaft Deutschlands aktiv. Also wir haben in unserer letzten Saison, wo wir noch einen vollen Kader hatten, über 110 gefangene Tore und unter 10 geschossene. Konnte man sehen, okay, Talent für Fußball hat er nicht, aber ich konnte sprinten, das könnte schon irgendwie klappen und das hat mir auch immer Spaß gemacht, die irgendwie 24-0 verlieren nicht. Dann habe ich mir auch schon immer mal so die Frage gestellt, okay, wie schnell bin ich denn tatsächlich, wenn ich jetzt gegen Leute antrete, die wirklich dafür trainieren und wenn ich wirklich dafür trainiere und was steht dann auf der Uhr? Und dann hatte ich immer so diese Idee, aber wir haben im kleinen Ort gewohnt und der nächste Verein war relativ weit weg und ich hatte nicht die Möglichkeit, da ins Training zu gehen. Und als ich 18 war und dann den Autoführerschein hatte, bin ich dann halt irgendwann im Winter da im Training aufgeschlagen. Habe mich eingelaufen und nach der Einlaufsession von 10 Minuten bin ich wieder nach Hause gefahren, weil ich so platt war, dass ich nichts mehr machen konnte. Die anderen aus dem Verein haben gedacht, okay, der taucht da nie wieder auf. Und ich hatte aber so Bock, einfach das mal auszuprobieren. Ich wollte Kurzsprinttraining machen, bin dann wieder aufgetaucht und habe dann so den Winter durchtrainiert und dann im Frühjahr den ersten Hallenwettkampf gemacht. Und der lief dann auch schon sehr, sehr gut und dann, ja, habe ich halt Blut geleckt. Und so kam dann das eine zum anderen, am Anfang mit 1 oder 2 Trainingseinheiten. Das hat sich dann natürlich über die Jahre so doch deutlich gesteigert.
Du hast ja kubanisch-deutsche Wurzeln. Ja. Wie viel kubanisches Temperament und wie viel deutsche Pünktlichkeit stecken denn in dir?
Sehr viel deutsche Pünktlichkeit und ich glaube relativ wenig kubanisches Temperament. Doch ich bin eher doch relativ entspannt, würde ich sagen. Ich war leider auch noch nicht so oft auf Kuba und spreche auch wahrscheinlich weniger Spanisch als die meisten Touristen. Da bin ich aber dran. Ich versuche mich da so ein bisschen weiterzubilden, gerade auch für unsere Kinder, dass die natürlich da auch das noch irgendwie als Sprache so ein bisschen mitbekommen. Aber ja, nicht allzu viel.
Dann kommen wir mal zu deinem Podcast. Reden wir mal ein bisschen über Mein Athlet, so heißt dein Podcast. Du bietest ja ähnlich wie wir auch in Beyond Sports Athleten die mediale Aufmerksamkeit, die sie auch verdient haben. Was hat dich denn, Benny, auch dazu inspiriert, einen Podcast dann auch speziell für die Leichtathletik zu starten? Also gab es da einen Schlüsselmoment bei dir?
Der Grund für den Podcast, warum ich das Ganze gestartet habe, war folgendes. Ich fand es in meiner aktiven Zeit relativ schade, dass man so wenig über die deutschen Spitzenathletinnen und Spitzenathleten in der normalen Presse erfährt. Also ich sag mal, bei WM, EM, Olympische Spiele gibt es immer mal ein kurzes Interview nach dem Rennen oder davor oder vielleicht auch mal eine Doku, aber dass regelmäßig über die Sportlerinnen und Sportler berichtet wurde, das gab es so nicht. Damals gab es auch im Bereich Leichtathletik auch noch keinen Podcast, also diese Nische, die war noch nicht besetzt. In anderen Bereichen gab es das schon und das war dann auch so, dass es eigentlich schon relativ einfach umzusetzen war, weil die Technik da sich weiterentwickelt hat. Und dann kam dazu, dass ich dadurch, dass ich hier in Frankfurt trainiert habe, auch in einer recht guten Trainingsgruppe war, schon sehr, sehr breites Netzwerk, großes Netzwerk hatte an Sportlerinnen und Sportlern, die ich einfach persönlich anquatschen konnte und fragen konnte, hey, hast du Bock, damit dabei zu sein? Und dann war es aber damals so, ich hätte ja auch beim Namensorakel gesagt, ich schätze mich eher introvertiert ein oder bin eher introvertiert. Ich habe damals gesagt, okay, ich habe die Kontakte, ich finde es spannend, mich mit der Technik auseinanderzusetzen, aber ich will auf gar keinen Fall sowas moderieren, weil traue ich mir nicht zu oder das passt irgendwie nicht zu mir, also konnte ich mir nicht vorstellen. Dann habe ich aber jemanden gefunden, der gesagt hat, okay, ich moderiere das Ganze. Sie war auch oder ist auch in der Leichtathletik als Moderatorin aktiv und hat dann gesagt, sie macht den Moderationsteil. Ich bin ein bisschen im Hintergrund. Und dann war es aber so, als wir die Domain gesichert hatten und alles im Prinzip die Infrastruktur stand, sie eine neue Arbeitsstelle bekommen hatte und einfach die zeitlichen Kapazitäten nicht mehr dafür hatte. Der Name aber schon stand, die Termine im Kalender standen, alles drum und dran soweit fertig war. Und meine Frau dann zu mir sagte, du kannst die Folgen doch aufnehmen und wenn die nicht sind, du musst sie ja nicht online stellen. Und dann bin ich da über meinen Schatten gesprungen, habe die aufgenommen, hatte auch sehr dankbare Gäste, die natürlich auch viele spannende Geschichten erzählen konnten, ohne dass ich da so viele Fragen stellen musste. So ist das Ganze im Prinzip zustande gekommen. Anfangs noch alle 2 Wochen und irgendwann dann ging es dann auf das wöchentliche Format über.
Spannende Reise auf jeden Fall. Aber kannst du dich noch so an die Anfangszeit erinnern? Also irgendwann hat man ja die Idee, die hast du uns jetzt gerade erklärt.
Ja.
Und wir haben uns dann so versucht, so ein bisschen auch zurückzuerinnern, wie es bei uns war. Also wir haben uns damals, also ungelogen, mit einem weißen Stück Papier oder mit einem leeren Blatt Papier, haben wir uns hingehockt, hatte jeder noch ein Bierchen in der Hand und dann haben wir mal angefangen zu brainstormen. Also wie könnte der Podcast überhaupt heißen? Was könnten so USPs sein? Wie war denn das bei dir? Wie hast du da so den roten Faden gefunden?
Ist auch eine super spannende Zeit. Also wenn ich jetzt nochmal so darüber nachdenke, so das Kreieren und das Entwickeln von so einem Podcast macht super viel Spaß. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war.
Ja, absolut.
Bei mir war es so, also meine Frau war da stark mit involviert. Von ihr ist auch der Name und einer meiner engsten Freunde, weil mir es dann auch wichtig war, mir war wichtig, dass die Tonqualität gut ist und dass das auch irgendwie, dass das Format einfach passt, auch schon von der ersten Folge an und dass ich da Leute habe, bei denen ich mir sicher bin, dass ich ein ehrliches Feedback bekomme, auch wenn es vielleicht manchmal schmerzt. Und dann war es damals so, wir hatten natürlich überlegt, okay, der Name, wie soll das Ganze heißen? Wir haben lange nach einem Intro gesucht. Also das hat tatsächlich, ich würde sagen, 2 Monate gedauert, bis wir das Intro vom Podcast dann tatsächlich hatten, so dass wir gesagt haben, ey, das ist geil, das nehmen wir und das ist das auch immer noch. Und vom Konzept her, ja, war es auch so mit einem weißen Blatt Papier und ich habe dann irgendwann mir auch ein Podcast-Buch geholt, Make Noise heißt das. Und da steht zum Beispiel auch drin, man soll eine 10-Wort-Beschreibung machen. Und das ist, glaube ich, Deutschlands Leichtathletik-Szene in einer Sendung. Interviews und Live-Berichterstattung oder so ähnlich. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber dass man halt sich in 10 Worten soll der Kern der Sendung ersichtlich sein, dass man auch wenn es später manchmal nicht so ganz klar ist, okay, wohin will man sich entwickeln, dass man zumindest immer so, dann sind die Leitplanken irgendwie so abgesteckt. Und, dann habe ich mir so überlegt, okay, was kann man für Fragen stellen, was gibt es so für Möglichkeiten. Ihr habt das Namensorakel, bei mir sind so die 5 obligatorischen Fragen am Ende. Und dann das meiste war dann auch dahingehend ausgerichtet, der Frage geschuldet, warum sind die so gut geworden und ich nicht? Also warum haben die es zu Olympia geschafft und ich nicht? Um dann so aus den Gästen herauszukitzeln, was haben die vielleicht anders gemacht? Was hätte ich vielleicht noch, an welchen Stellschrauben hätte ich noch drehen können? Oder auch andere, wenn die das hören, was kann man sich so mitnehmen? Und das waren so die Hintergründe oder die Bereiche, die ich abdecken wollte. Und dann ging es dann schon los.
Wenn man dann jetzt so zurückblickt und dann so sieht, wie viele Folgen man jetzt schon aufgenommen bzw. auch veröffentlicht hat, was würdest du sagen, was zeichnet dann auch dein Podcast Mein Athlet aus? Also welche Zielgruppe hast du und was ist so der USP deines Podcasts?
Der USP ist der, dass ich mit den Athleten auf Augenhöhe spreche, weil ich war vielleicht nicht auf dem Niveau, aber ich habe in einer Trainingsgruppe trainiert, in der einige waren, die auf diesem Niveau waren. Weiß, was es auch heißt, was man vielleicht auch aufgibt für den Leistungssport. Dass ich, glaube ich, zumindest gefühlt manchmal respektvoller mit den Gästen umgehe, als jetzt so die normale Presse, die dann oft einfach auch kritische Fragen stellen muss und manchmal vielleicht auch kritische Fragen stellt, wo das nicht so angebracht ist. Also so dieses Thema Medaillenausbeute bei internationalen Meisterschaften, dass man das so oft unreflektiert da raushaut, ohne so die Hintergründe zu kennen. Und ich glaube, das ist so, ist der USP, würde ich sagen. Und der zweite Teil der Frage war?
Was deine Zielgruppe ist?
Schon Leichtathletinnen, Leichtathleten, viele Aktive, Jüngere, aber auch die Masters-Leichtathletik ist auch immer mal mit vertreten. Also Ü35 bis Ü105 gibt es ja auch internationale Wettkämpfe und sind schon viele aktive Sportlerinnen und Sportler dabei, aber auch normale Leichtathletik-Fan.
Ja, cool. Und wir haben ja bei uns im Podcast auch ein Format, das nennt sich KI-Frage. Das heißt, wir haben KI gesagt, dass wir heute eine Aufnahme mit Benjamin Brömme haben und dass wir auch mit dir so ein bisschen über dein Podcast-Leben sprechen wollen und haben vor allem auch so ein bisschen den Fokus auf den Podcast gelegt und haben KI gefragt, was sie denn dich gerne fragen möchte. Und es ist eine relativ neutrale und simple Frage, auf die wir gar nicht gekommen sind.
Ja.
Und das ist die Frage.
Was macht deiner Meinung nach einen guten Podcast aus?
Oh, das ist aber eine gute Frage. Eine gute Tonqualität ist, glaube ich, heute wichtig, dass das passt. Und dass der Host sich nicht zu sehr in den Mittelpunkt drängt. Also ich glaube, wenn man ein Interviewformat führt und irgendwie mehr redet als der Gast, dann ist es, glaube ich, schwierig, weil ich versuche schon immer Mehrwert für die Hörerinnen und Hörer zu liefern und da sind meine Gäste einfach die Experten und nicht ich. Und ich versuche dann einfach durch möglichst sinnvolle Zwischenfragen oder auch vielleicht schon ein Konzept im Vorfeld, das Gespräch so zu lenken, dass die Hörerinnen und Hörer sich möglichst viel daraus ziehen können.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr authentische Antwort, wie ich finde. Und wir als Podcast-Host können dir da auf jeden Fall auch nur zustimmen. Das ist tatsächlich wirklich, glaube ich, ein Essential, weil wir haben ja beide auch einen Interview-Podcast. Und wir wollen uns eigentlich auch nie in den Vordergrund rücken. Uns ist es immer wichtig, dass die Athleten und die Sportart an sich auch eine Bühne bekommen. Dementsprechend ist das auf jeden Fall ein guter Punkt, den du ansprichst. Und schauen wir uns mal noch so ein bisschen auch deine Gäste an, die du so im Podcast hast. Man muss ja schon sagen, das sind ja so die Stars der Leichtathletik. Also wenn man so ein bisschen durch deinen Podcast-Feed scrollt, dann sieht man Gina Lückenkämper, die du eben schon angesprochen hast, aber auch eine Gesa Krause oder Julian Weber. Tolle, spannende Athleten. Und alle waren irgendwie gefühlt schon bei dir zu Gast. Wie überzeugst du denn auch dann solche Stars, auch bei dir vors Mikro zu kommen?
Also am Anfang war es natürlich meinem Netzwerk geschuldet, dass ich da wirklich sehr, sehr viele einfach persönlich kannte. Also Gesa Krause ist tatsächlich auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass es diesen Podcast gibt, weil nachdem ich aufgehört habe mit dem Leistungssport, war ich einfach mal so noch auf dem Sportplatz, habe mit einem Kumpel zusammen trainiert und Gesa war auch da und wir haben dann zusammen Tempoläufe gemacht, weil sie hat, glaube ich, 300er gemacht und das hat auch bei uns irgendwie gepasst. Da habe ich gefragt, sollen wir Tempo machen? Und dann sind wir halt zusammengelaufen und der, mit dem ich auf dem Sportplatz war, der kam nicht aus dem Leistungssport, der hat nur so mit trainiert und der war dann schon so ein bisschen geflasht, dass er jetzt da mit Gesa trainiert hat und sagte, hey, wie kommt es, dass du so einen engen Draht zu ihr hast? Und so, ja, wir trainieren halt seit irgendwie haben 8 Jahre lang auf dem gleichen Sportplatz trainiert. Und sie ist halt eine von vielen, die ich da persönlich kenne. Und dann sagte er auch irgendwie, ja, das Netzwerk musst du doch auch irgendwie nutzen. Und deswegen ist so dieses, ist da vielleicht auch so ein bisschen die Idee ein Stück weit entstanden. Und so würde ich sagen, die ersten 20 Gäste, die waren schon irgendwie als Handynummer bei mir gespeichert im iPhone. Und die habe ich dann direkt angeschrieben. Und dann über die Zeit hat sich das einfach so entwickelt. Also oft ist es wirklich so, wenn ich die Leute nicht persönlich kenne, dann kenne ich sie über maximal eine Ecke und dann frage ich, könntest du sie oder ihn mal anschreiben und fragen, ob sie Zeit und Lust hätten. Und da habe ich tatsächlich oft das Glück, dass die Leute zusagen. Manchmal auch einfach über Instagram, wenn es dann doch nicht diesen direkten Draht gibt und in den seltensten Fällen über das Management, weil das ist dann häufig schwieriger.
Werbung. Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sportstartup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion, sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit?
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende.
Aber das heißt, man kann schon sagen, dass manchmal auch gewissermaßen Freunde vor dir vorm Mikro sitzen.
Ja, würde ich schon sagen, bei einigen der Gäste. Freunde auch oder Leute, mit denen ich lange zusammen trainiert habe. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der USP, dass ich viel auch Hintergrundwissen habe und auch weiß, wie man ja mit den Leuten quatscht, weil ich die halt schon ein paar Jahre kenne.
Ja, echt cool. Hast du dir mal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was so deine Lieblingsfolgen sind? Also wenn ich dich jetzt zum Beispiel nach deinen 3 Lieblingsfolgen fragen würde, würde dir spontan da was einfallen?
Eine Folge ist mit Maris Lusulu. Das ist eine deutsche Weitspringerin, auch hier aus Frankfurt. Und die hatte vor einigen Jahren eine ganz, ganz schwere Verletzung. Es war ein Unfall am OSP. Da gibt es ein Gerät, da wird, wenn die Beine eingespannt, da wird das Knie eingespannt oder der Unterschenkel. Und da wird die Kraft gemessen. Und das wird über einen Elektromotor, wird das im Prinzip bewegt und du musst gegenhalten. Und dann gibt es so Kraftspitzen. Und da gab es irgendeinen technischen Defekt, sodass ihr Knie über die 180 Grad hinausgestreckt wurde. Also eine furchtbare Verletzung, war im Prinzip alles kaputt. Und der Arzt sagte dann zu ihr, dass sie wahrscheinlich nicht mehr normal gehen werden kann, weil das Knie so zerstört war. Und das war auch noch eine Folge, die habe ich persönlich aufgenommen. Das weiß ich noch, da saßen wir hier in Frankfurt an der Trainingsstätte. Und da habe ich ihr die Frage gestellt, wie bist du dann damals damit umgegangen, zu wissen, okay, das war's, hätte es jetzt mit dem Leistungssport sein können und was mache ich jetzt Neues, also die Karriere nach der Karriere. Und Maris saß so 1,5 Meter vor mir und hat mir halt gesagt, ich habe nicht eine Sekunde mit dem Gedanken gespielt, dass es mit dem Leistungssport vorbei ist. Ich habe gedacht, ich will so schnell wie möglich wieder auf die Bahn. Übernächstes Jahr sind Olympische Spiele, ich will da an den Start gehen. Das, was er gesagt hat, hat mich überhaupt nicht interessiert. Und die hat das halt mit so einer Überzeugung gesagt, das hat mich so geflasht. Und sie ist dann ja auch zurückgekommen, ist danach auch persönliche Bestleistung gesprungen, ist international unterwegs. Und so eine Überzeugung und so einen optimistischen Blick auf die Dinge in so einer Situation habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, das gibt es auch fast nur im Leistungssport. Und deswegen wird das immer eine meiner Lieblingsfolgen sein. Ich musste da auch mal auf Pause drücken während der Aufnahme, weil ich war einfach so geflasht, dass da ich konnte nichts mehr sagen. Ich fand das einfach krass, weil man halt oft mit viel weniger schwierigen Sachen zu kämpfen hat und sich da irgendwie runterzieht. Und sie war einfach straight und das wird nicht das Ende sein. Und ich gebe alles dafür, dass ich so schnell wie möglich wieder auf der Bahn bin. Deswegen ist das, wird das immer eine meiner Lieblingsfolgen sein. Dann eine weitere, also ich würde sagen, die Serie im letzten Jahr mit Gina Lückenkämper rund um die Olympischen Spiele, jetzt auch retrograd betrachtet, rückblickend, war es einfach cool, da mit dabei zu sein, sie dazu zu begleiten und dann, dass es auch so schön im Prinzip dann auch endete. Deswegen, das ist ein toller Rückblick. Und die dritte Folge, würde ich sagen, ist, glaube ich, auch die kontroverseste Folge vom Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Ist eine internationale Folge und zwar mit Justin Gatlin. Justin Gatlin ist ja im Prinzip so der größte Konkurrent gewesen von Usain Bolt und hat ihn ja dann auch in seinem letzten Rennen 2017 in London geschlagen, ist dann Weltmeister geworden, nachdem er 2004 Olympiasieger war. Aber Justin Gatlin, ich gehe davon aus, die meisten wissen das. Für die, die es nicht wissen, er war aber allerdings zweimal gesperrt. Einmal in jungen Jahren und dann später nochmal für 4 Jahre. Und es ging dann von Sportsgerichtshof, er hatte dann auch geklagt und die Strafe wurde dann ein bisschen zurückgesetzt und er durfte dann wieder international starten. Aber natürlich diesen Makel hat er immer, der haftet ihn an und er hat auch in vielen Podcasts darüber gesprochen, in seinem Buch wird darüber gesprochen. Also es ist, glaube ich, ähnlich wie bei Ben Johnson oder Jan Ulrich. Das ist einfach, sollte man eigentlich wissen, wenn man den Namen Justin Gatlin hört. Unabhängig aber davon hatte ich von ihm einen Vortrag gesehen an der US High School. Da hat er nochmal den Wettkampf beschrieben bei den Weltmeisterschaften 2017 in London. So diese Situation, auf der einen Seite Usain Bolt, der absolute Liebling in London, ist auch ein sympathischer Typ und die haben ihn halt einfach gefeiert und Justin Gatlin war halt so der Anti-Held. Also da sind so diese beiden Extreme aufeinander getroffen. Justin Gatlin, der war nicht erwünscht in London, weder beim Publikum noch bei den Veranstaltern. Das hat man gemerkt, das hat er gemerkt und er hat in bei diesem Vortrag an der Highschool erzählt, wieso seine Reise durch den Wettkampf war, also Vorlauf, Zwischenlauf und dann Finale und dass eben er in jedem Lauf mehr ausgebuht wurde. Also das ist so ein Vorlauf, man hat gehört, Justin Gatlin wurde aufgerufen und dann hat man so Buhs gehört und aber es war irgendwie noch, man konnte es so ausblenden, im Halbfinale wurde es dann schon lauter. Und im Finale war es so, das kann man auch bei YouTube, gibt es auch die Videos zu dem Finale, kann man sich das ansehen, anhören. Als der Name von ihm aufgerufen wurde, wurde halt von 100.000 Leuten ausgebuht. Und er sagte dann auch, für ihn früher in so der Vorstellung war das Schlimmste, die schlimmste Vorstellung, ausgebuht zu werden. Er würde, wenn er ausgebuht wird, er möchte am liebsten im Boden versinken. Und jetzt war er in dieser Situation. Ein ganzes Stadion gefühlt war gegen ihn und wollte nicht, dass er da an den Start geht. Er war auch auf einer Außenbahn, was immer ein bisschen schwierig ist bei so einem Finale. Da hat man nicht so den Fokus, wo steht man im Rennen. Das war so ein bisschen außen vor. Und ja, trotz der, ich sag mal, für ihn nicht so ganz idealen Umstände, hat er es trotzdem geschafft, sich zu fokussieren, sich zu 100% auf seinen Rennrhythmus, auf sein Rennen zu konzentrieren und hat dann Usain Bolt und das gesamte Feld hinter sich gelassen und hat da die Goldmedaille geholt. Und diesen Punkt fand ich so extrem spannend, unabhängig von der Geschichte, was davor passiert ist, dass man es schafft, in so einer Extremsituation, vor so einer Kulisse, so bei sich zu bleiben, fand ich einfach extrem krass. Und das war so der Aufhänger und wie er das Ganze dann auch nochmal im Podcast erzählt hat, fand ich unglaublich spannend und deswegen ist das auch eine mit meiner Lieblingsfolgen. Auch wenn ich dafür ein bisschen Schelte bekommen habe, ich habe so die eine oder andere böse Nachricht bekommen, aber ich glaube, wenn man sich die Folge anhört und so ein bisschen die Hintergründe kennt und was ich damit auch den Hörern so mitgeben wollte, dann ist das auf jeden Fall auch eine der meiner Lieblingsfolgen.
Ich muss auch ehrlich sagen, also da war ich wirklich impressed, als ich gesehen habe, dass du eine Folge mit Justin aufgenommen hast. Wie bist du an so einen internationalen Weltstar rangekommen? Also der trainiert ja wahrscheinlich nicht in Frankfurt.
Nee, tatsächlich nicht. Da ist auch ein Vorteil, dass wir halt jetzt das Ganze remote aufzeichnen können mit Riverside oder anderen Tools. Ist man ja da örtlich relativ flexibel. Und ich habe immer mal auch internationale Folgen aufgenommen, auch mit Otto Bolden. Und auch über Instagram schreibt man ja auch viel bei anderen Leichtathletik-Kanälen und dann ist, das war auch tatsächlich eher so zufällig, dass ich mal so mit ihm geschrieben hatte. Er hat dann auch ein bisschen hin und her getextet und dann habe ich ihn irgendwann einfach gefragt, ob er Lust hätte und dann hat er auch sofort zugesagt und es war auch von der Terminfindung alles super entspannt und auch sehr, sehr umgänglicher Typ. Also muss man sagen, das hat alles super geklappt. Manchmal ist es ja so, wenn man seine Idole oder Leute, die so irgendwie Vorbilder auch in gewissen Art und Weise sein können, dann persönlich trifft oder mit denen zu tun hat, ist manchmal so ein bisschen schwierig. Aber das war alles sehr, 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 sehr entspannt, sehr, sehr toll, kann man einfach so sagen. Ja.
Jetzt sprichst du ja mit deinen Gästen nicht nur im Podcast, sondern hast auch nebenbei dein eigenes Coaching-Konzept für Athleten aufgebaut. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, was steckt da genau dahinter?
Ja, also im Prinzip der Kern der Podcast-Idee wird da so ein bisschen weitergelebt. Also die Frage, warum sind die so gut geworden? Was haben die anders gemacht als ich? Da bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, dass ich das eben nicht nur im Podcast vielleicht an die Leute weitergeben kann, sondern auch in persönlichen Gesprächen oder persönlichen Coachings, weil tatsächlich immer wieder die gleichen Punkte aufgefallen sind, die zum einen meine Gäste vielleicht anders machen oder da Dinge aufgetaucht sind, okay, das war vielleicht eine Stellschraube, an der hätte ich damals auch noch drehen können, weil, wie gesagt, ich war in einer wirklich guten Trainingsgruppe, ich war auch in einer Sportfördergruppe und ich dachte eigentlich, mein sportliches System ist super aufgestellt. Und wenn ich es nicht zu den Olympischen Spielen schaffe, dann war es halt einfach Schicksal. Aber durch diese vielen Folgen ist mir halt irgendwann aufgefallen, ey, da hättest du noch was machen können. Da warst du echt schlecht aufgestellt. Und ja, das wäre vielleicht auch noch sinnvoll gewesen. Und dann habe ich das im Prinzip irgendwann, habe ich mir, ich glaube, es waren über 200 Fragen aufgeschrieben, die ich Coaches stelle, um zu schauen, wie sind sie in den jeweiligen Bereichen aufgestellt. Und ich habe das im Prinzip unter acht Überschriften zusammengefasst, also Regeneration ist ein Teil, Ernährung ist ein Teil, Verletzungsprophylaxe ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das Thema Zeitmanagement spielt mit rein, wenn man sich sportlich weiterentwickeln will. Das Training natürlich, aber auch das Trainingsumfeld, also wie ist die Trainingsgruppe und die Trainer. Das private Umfeld unterschätzen sehr, sehr viele. Das Thema Motivation, Mindset. Mindset ist super wichtig, es wird immer noch stiefmütterlich behandelt. Und auch das Thema Finanzierung, weil Leistungssport kostet Geld und auch das ist etwas, was ist auch eine Stellschraube, an der man vielleicht drehen muss, wenn man so auf das nächste Level kommen will oder da vorankommen möchte. Und so ist das irgendwann entstanden, erst in Einzelcoachings und irgendwann aber auch in Gruppenworkshops und Ähnlichem.
Da muss man ja zum Beispiel jetzt sagen, wenn du das Thema Mindset ansprichst und uns kurz davor die Geschichte mit Justin Gatlin erzählt hast, ja, wie er da von Hunderttausenden ausgebuht wird beim Start, ist das doch eigentlich das perfekte Beispiel oder das Paradebeispiel, was man dafür nehmen kann, was ein perfektes Mindset ist und wie man ja trotzdem es schaffen kann, sich auf das eine Ziel zu fokussieren, oder?
Ja, ganz genau. Und bei ihm war es so, er sagt halt auch, viele trainieren auf ein Finale hin oder auf diesen Moment. Und auch vielleicht vom Kopf, ich will in das Finale, ich will da das und das erreichen. Aber dann sind die in dem Finale und dann stehen die da und dann wissen sie nicht, okay, was mache ich jetzt? Ich habe es ins Finale geschafft, aber was muss jetzt passieren? Und da ist es halt zum Beispiel super wichtig, dass man sich eben auch diese Sachen visualisiert. Okay, ich stehe jetzt im Finale. Ja, hier ist jetzt kein Raum für Fehler. Und dass man vielleicht zum Beispiel in Bezug auf ein 100-Meter-Rennen, dass man das im Kopf vielleicht schon 20, 30, 40 Mal durchgegangen ist, habe die Kulisse vor mir, so muss ich mich treffen auf den ersten Schritten, so muss es ablaufen und dass man im Prinzip das Rennen im Kopf schon 50 Mal gelaufen ist, bevor man wirklich in diesem Finale steht. Und aber so zum Thema Mindset gibt es natürlich auch noch viele, viele andere Sachen, an denen man da arbeiten könnte. Es gibt ja auch viele, die, ich sag mal, Trainingsweltmeister sind, Weltmeisterinnen, aber dann im Wettkampf oder im Ligaspiel da nicht die Leistung abrufen können oder mit dem Kopf durch die Wand gehen, zu verkrampft. Also da gibt es sehr, sehr viel. Und aber da ist dieses Beispiel auch ja prädestiniert. Und deswegen war das auch damals so dieser Aufhänger für diese Folge.
Das heißt, man kann aber schon sagen, dass so deine Podcast-Gespräche auch die Coaching-Praxis von dir beeinflusst, oder?
Ja, absolut. Weil es so ein bisschen, ich würde sagen, es ist halt so irgendwie konzentriert, das, was ich persönlich für mich aus den Podcast-Folgen mitgenommen habe, dass ich das nochmal an Athletinnen, Athleten, aber auch Trainer weitergebe, die jetzt nicht diese 350 Folgen gehört haben und sich dann Notizen dazu gemacht haben. Und da vielleicht auch so diesen, auch nicht diesen Blick von außen haben, weil das ist auch so eine Sache, wenn man selbst als Sportlerin, als Sportler aktiv ist, ist man ja in der Bubble drin. Dann hat man nur den Blick von innen. Aber manchmal braucht man halt einfach so den Blick von außen, jemanden, der auf das ganze System drauf schaut. Und das ist manchmal schwierig, wenn man zu sehr da auch involviert ist. Weil manche Fragen, die man sich dann auch stellen muss oder die ich dann den Athletinnen und Athleten stelle, sind halt auch hart. Aber wenn man weiterkommen will, dann muss man halt auch manchmal auf so die unangenehmen Sachen, unangenehme Fragen eingehen und sich vielleicht auch das ein oder an eingestehen, weiß ich nicht, vielleicht passt es halt auch nicht mehr in der Trainingsgruppe oder was manchmal auch schwierig sein kann oder andere Dinge, die da reinspielen. Und das ist dann so der Fokus, der da drauf liegt.
Heißt, es ist auch so ein bisschen dein USP, dass du halt so ein bisschen auch aus der Leichtathletik-Bubble kommst und das vielleicht auch ein Vorteil ist, was jetzt so dein Coaching-Ansatz von den anderen unterscheidet, oder?
Ja, ich würde es gar nicht so nur auf die Leichtathletik beschränken, sondern so diese Punkte funktionieren im Prinzip in allen Sportarten, in denen man auch die körperliche Leistungsfähigkeit auch irgendwie so im Fokus steht. Und das ist ja heute eigentlich auch, das ist auch im Fußball so, das ist im Basketball so, das ist im Tennis so. Du musst auch körperlich, athletisch dich weiterentwickeln und aber auch gerade dieses Thema Mindset, das spielt sowieso überall mit rein. Und ich würde sagen, das ist da so tatsächlich mein USP, weil diesen Ansatz in dieser Breite gibt es nicht so oft tatsächlich. Auch mit diesem, mit den persönlichen Erfahrungen, die damit eingebracht werden können.
Kannst du vielleicht noch irgendwie so aus deinem Coaching-Alltag irgendwie so ein tolles Beispiel nennen, wo vielleicht auch so eine, ja, so eine kleine Wirkung von dir irgendwie was Großes entfacht hat?
Also es ist natürlich auch immer ein Teil oder ein kleiner Teil, den ich dann dazu beitragen darf, wenn die Athleten sich weiterentwickeln. Aber wo es mich besonders gefreut hat, war bei Felix Frühn. Das ist ein Sprinter aus Mannheim-Heidelberg. Mit ihm habe ich vor einigen Jahren zusammengearbeitet. Damals hatte er eine Zeit von 10:60 über die 100 Meter und kam aus einer Verletzung zurück und hatte auch eine Verletzung im Prinzip nach der anderen. Und auch so ein bisschen dieses Problem, eher stärkere Leistung im Training als im Wettkampf abzuliefern. Und dann haben wir uns mal so sein System angeschaut und da gab es einiges, an dem man noch so an der Stellschraube drehen konnte, war zum Beispiel so das Thema Zeitmanagement, was dann, das war noch nicht optimal, was dazu geführt hatte, dass er immer erst sehr spät schlafen gegangen ist und ihm fehlten dann so rund 10 Stunden Schlaf pro Woche. Und Schlaf ist somit das wichtigste Regenerationsmittel, was es gibt, mit Abstand. Und zu wenig Schlaf führt zu Verletzungen, führt zu Stagnation in der Leistungsentwicklung. Und deswegen war das zum Beispiel so ein Punkt, also dass wir halt geguckt haben, wie kann man deinen Alltag ein bisschen besser optimieren, dass es halt, dass du nicht erst um 12 Uhr dann mit allem fertig bist, sondern vielleicht schon um 10. Dann waren noch ein paar andere Sachen, die dann mit reingespielt haben, auch so das Thema Mindset, vielleicht auch mal reflektieren oder dass man auch schaut, gibt es vielleicht Sportpsychologen oder Mental Coaches, die dann einem dann auch nochmal so mit an die Hand nehmen. Und dann war es so, dass er 1,5 Jahre später dann bei der Universiade, heute heißt es ein bisschen anders, die Weltmeisterschaften der Studierenden, das ist so das zweitgrößte Sportereignis der Welt nach den Olympischen Spielen und in anderen Ländern auch wirklich ein Riesending. Da konnte er den 6. Platz erringen und hat eine, in dem Jahr auch eine neue persönliche Bestleistung von 10:24 aufgestellt, auch noch in Gegenwind, also ein komplett neues Level hat er erreicht und das ist dann natürlich schön zu sehen, dass wenn sich dann sowas so entwickelt.
Und was würdest du jetzt sagen, nachdem wir jetzt so intensiv drüber gesprochen haben, was hebt denn deiner Meinung nach und deiner Erfahrung nach einen Spitzenathleten von einem, ich sag mal, Normalo ab?
Dass ein Spitzenathleten, eine Spitzenathletin vielleicht auch nochmal neue Wege sucht und sich nicht nur auf wenige Dinge im Blick beschränkt, die man vielleicht noch verbessern kann, und auch vielleicht bereit ist, harte Entscheidungen zu treffen oder auf mehr zu verzichten. Also zum Beispiel Gina Lückenkämper trainiert in den USA, weit weg von Freunden und Familie, zahlt auch recht viel Geld, um in der Trainingsgruppe mit dabei zu sein. Und dass man halt auch sagt, okay, ich gehe neue Wege, suche mir ein Umfeld, das für mich passt, auch wenn es vielleicht ein bisschen mit sehr vielen oder mit manchen Nachteilen verbunden ist. Und dass die eben in verschiedenen Bereichen auch immer noch mal schauen, wo kann ich mich verbessern, wo kann ich mir vielleicht auch noch mal Hilfe mit an die Hand holen, mich vielleicht auch noch mal beraten lassen, um da einfach noch mal den nächsten Step zu gehen und raus aus diesen eingefahrenen Wegen einfach gehen.
Also wir fassen zusammen, dein Coaching ist ein Angebot, bei dem du so deine Erfahrungen mit einfließen lässt und es auch eine ganzheitliche Analyse der Stärken und Schwächen deiner Kunden gibt, aber vielleicht jetzt auch noch mal so für die Menschen, die jetzt zuhören, was würdest du sagen, welche Menschen oder wer ist denn allgemein so für dein Coaching besonders gut geeignet?
Jeder, der noch daran interessiert ist, irgendwie sportlich aufs nächste Level zu kommen, ein Plateau irgendwie zu übersteigen, vielleicht sich nicht schon wieder zu verletzen. Einfach jeder, der sagt, okay, ich will im Sport noch was reißen, aber irgendwie hängt es gerade und ich habe schon einiges probiert. Ich weiß, da geht noch was. Das sind im Prinzip die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die einfach Bock haben, im Sport nochmal richtig Gas zu geben, eine neue Bestleistung zu erreichen oder ein komplett neues Niveau zu erreichen und schon einiges ausprobiert haben, sagen, hey, ich will auch nochmal so outside the box denken und schauen, wo geht denn noch was, an welchen Stellschrauben kann ich noch drehen.
Also wie kann das Next Level erreicht werden?
Genau.
Wie läuft deine Zusammenarbeit mit dir ab? Also ist das alles online oder wie nimmt man da überhaupt Kontakt mit dir auf?
Kontakt kann man im Prinzip mit mir aufnehmen über entweder über Instagram, einfach eine DM oder über per E-Mail mit info@meinathlet.de. Da kann man mir einfach schreiben. Das sind so die einfachsten Wege. Das Ganze findet immer online statt. Also es sind im Prinzip drei Termine. Erster Termin, da wird im Prinzip das Interview geführt. Da gehen wir den Fragenkatalog durch. Ich frage alles ab, werte das dann im Nachhinein aus, schaue, an welchen Stellschrauben kann man dann drehen. Es gibt auch so ein Spinnennetzdiagramm, wo man das dann auch deutlich sieht, wo man schon gut aufgestellt ist und noch nicht ganz so gut. Im zweiten Termin gebe ich dann im Prinzip auch konkrete Handlungstipps, also wie, da bist du vielleicht noch nicht so gut aufgestellt und das könntest du aber dafür machen, damit du in dem Bereich dann dein Potenzial vielleicht noch besser ausschöpfen könntest. Gebe im Bedarfsfall auch noch so die eine oder andere Telefonnummer weiter von Expertinnen oder Experten, wenn es jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel um das Thema Ernährungsberatung geht oder vielleicht auch Physiotherapie oder ähnliches. Und im dritten Termin, der ist es so ein Follow-up, da wird dann nach einem Vierteljahr geschaut, okay, wie hat sich das Ganze entwickelt? Und wenn das vielleicht noch nicht ganz so gepasst hat, dann stellen wir da auch nochmal so die Stellschrauben nach. Und so läuft das ab bei den Einzelterminen. Und bei den Workshops ist es im Prinzip so, dass das läuft mit rund 10 Teilnehmern immer, das ist so eine gute Größe. Dann lernt man sich am Anfang kennen und dann wird besprochen, was sind so die Stellschrauben, die meisten jetzt vielleicht besonders interessieren. Und dann über Gruppenarbeiten erarbeiten wir dann Punkte oder auch teilweise die Teilnehmer untereinander. Das funktioniert super, das ergibt die größten Learnings. Wo können Sie noch an sich arbeiten oder an Stellschrauben drehen und was gibt es da so für Möglichkeiten? Und dann wird das am Ende nochmal zusammengefasst und dann bekommt auch jeder immer nochmal ein Handout, eine Zusammenfassung und auch Tipps für weitere Sachen, wobei man natürlich in einer Gruppe mit 10 Leuten nie ganz so tief einsteigen kann wie in einem Einzelcoaching.
Das ist für eine sehr, sehr coole Sache und es ist schön zu sehen und zu hören, was du dir hier aufgebaut hast nach deiner Karriere. Also sowohl jetzt mit dem Podcast, als auch noch, dass du selber noch ein bisschen am Ball bleibst, beziehungsweise auf der Bahn und jetzt zusätzlich noch dein Coaching hast. Da hast du echt ordentliche paar Stellschrauben, wie du es jetzt vielleicht auch sagen würdest. Eine Sache, die uns aber jetzt vielleicht noch ein bisschen interessiert, du hast vorhin drüber gesprochen, dass du es oft sehr unglücklich findest, wie dann vielleicht auch in den Medien damit umgegangen wird, mit den Sportlerinnen und Sportlern, dass halt auch viel immer an den Medaillen festgemacht wird.
Ja.
Wie gehst du da um mit deinen Athletinnen und Athleten, die du im Coaching hast? Also wie wichtig ist so die richtige Einordnung von Erfolg? Also haben wir da Menschen vielleicht auch manchmal einen Drang danach, den Erfolg zu hoch anzusehen und zu hoch anzusetzen und halt auch dann noch kleinere Erfolge, wie zum Beispiel irgendeinen Finaleinzug oder einen 5., 6., 7. Platz, dass wir das vielleicht auch gerade bei den Olympischen Spielen, wo es halt viele Medaillen gehen, viel zu niedrig ansetzen?
Ja, also zum einen, ich glaube, keiner meiner Gäste ist irgendwie mal in einen Olympia-Wettkampf oder eine Weltmeisterschaft gegangen und hat da nur 98% gegeben oder so, oh, ich habe heute keinen Bock und ich starte jetzt hier nur so und Platzierung ist mir egal. Also die ausnahmslos alle gehen da bis in die Haarspitzen motiviert rein und die Platzierung hat man dann auch, glaube ich, gar nicht so groß in der Hand. Und dann muss man natürlich auch immer schauen, wie sind vielleicht so die Saisonleistungen, ist dann eine neue PB aufgestellt worden oder vielleicht auch nicht. Man steckt nicht drin in den Gesamtumständen und deswegen finde ich es dann grundsätzlich schon dann immer schwierig, da Kritik zu üben. Und Kontext gerade auch mit der Leichtathletik ist es ja so, die Leichtathletik ist eine Sportart, die hat keine große, zumindest in den meisten Disziplinen, keine große Einstiegshürde. Jeder kann laufen. Springen ist auch easy umzusetzen und ein Diskus oder ein Speer, da, okay, das hat jetzt nicht jeder, aber das ist jetzt auch nicht ganz so kostspielig wie vielleicht ein Pferd im Dressurreiten oder eine Zeitfahrmaschine für einen Langdistanz-Triathlon. Das heißt, das ist eine Sportart oder das sind Sportarten, die sind heute international ganz anders aufgestellt als noch vor 10, 20 Jahren. Und man hat es auch jetzt bei den Olympischen Spielen im Speerwurf gesehen. Ich glaube, da waren unter den Top 10 waren 8 verschiedene Nationen. Da war Pakistan, Indien auf Platz 1 und 2, Kenia war mit dabei. Ich glaube, Grenada bin ich jetzt nicht sicher, ob die diesmal auch mit vorne mit dabei waren. Also sehr, sehr viele Nationen, die hatte man vor 10, 15 Jahren noch nicht auf dem Schirm. Aber mittlerweile ist das einfach Fakt. Die Konkurrenz ist viel, viel größer geworden. Kenia hat mittlerweile eine 4x100-Meter-Staffel, die sich für die Weltmeisterschaften qualifiziert haben. Kenia war früher eine Marathonnation. Das heißt, die deutschen Athletinnen und Athleten haben heute viel, viel mehr internationale Konkurrenz als vielleicht noch in den 90ern. Und es wird nie wieder der Fall sein, dass man, und wir sind jetzt auch kein großes Land von der Einwohnerzahl her, dass wir im Medaillenspiegel so weit oben sind wie 1992 oder 1988. Das wird nicht passieren, weil es einfach insgesamt einfach eine breitere Konkurrenzsituation da ist. Und dann muss man eben auch sagen, dass die Bedingungen für Leistungssport in Deutschland nicht die besten sind. Also weder von, ich sag mal, der finanziellen Unterstützung. Ich hatte es ja gesagt, auch Leistungssport kostet Geld. Das sieht in anderen Ländern anders aus. Wir hatten da über die Universiade gesprochen, bei der Felix früh ein Sechster geworden ist. In Thailand ist es zum Beispiel so, für einen Sieg dort gibt es 250.000 Euro umgerechnet. Das ist, wenn man das auf die Lebenshaltungskosten Thailand umrechnet, glaube ich, ist man da schon für einige Jahre sehr gut ausgesorgt. Und da ist man hier weit weg von einem Olympiasieg, dass man da nur annähernd diese Summen bekommt. Das heißt, da sind die Rahmenbedingungen schwierig. Was die Sportstätten angeht, sind die Rahmenbedingungen nicht ideal. Sehr, sehr viele deutsche Athleten gehen in die USA, weil man da eben einfach einen Sportkomplex hat mit 50.000 Quadratmetern, wo ein Gym ist, was so groß ist wie ein Einkaufszentrum, wo ein Physiotherapeut ist, zu dem du von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends gehen kannst, ohne dich anzumelden, wo Supplements einfach gestellt werden und. Und das sind halt so viele Punkte, die dazu führen, dass wir einfach da auf internationaler Ebene auch aufgrund dessen nicht mehr ganz so konkurrenzfähig sind. Und deshalb ja, freue ich mich über jede Medaille, aber ich freue mich auch über Season-Bests, über persönliche Bestleistungen oder ja, spannende Rennverläufe. Also ich glaube, da muss man sich so ein bisschen von verabschieden, dass wir irgendwie da nochmal den Medaillenspiegel anführen werden.
Da passt es eigentlich ganz gut, dass wir jetzt eigentlich schon zur letzten Frage kommen und du hast die eigentlich jetzt gerade auch schon perfekt eingeleitet. Wie siehst du denn jetzt aktuell so die Entwicklung der deutschen Leichtathletik? Bist du da für die Zukunft positiv gestimmt?
Ja, doch. Also wir haben super viel talentierten und motivierten Nachwuchs, also im U23-Bereich, da ist wirklich einiges los. Da geht es nur darum, diese Athletinnen und Athleten im Sport zu halten. Und es gibt in der Leichtathletik sehr, sehr viele Innovationen in den letzten Jahren. Da wird viel probiert. Manches kommt gut an, manches nicht ganz so gut, aber es wird auf jeden Fall was gemacht. Es gibt ein neues Konzept für Vereine in Deutschland mit Germany Athletics, die auch nochmal mehr auf Athletenförderung eingehen. Also da tut sich einiges und deswegen bin ich da positiv gestimmt.
Ich muss sagen, wir sind auch positiv gestimmt. Und ich habe tatsächlich vor kurzem erst irgendwo gelesen, dass, ich glaube, eine Zeit, die Gina Lückenkämper vor kurzem gelaufen ist, sogar bei den 100 Metern für den 4. Platz bei Olympia gereicht hatte. Stimmt es?
Ja, genau. Das war beim ISTAF, beim letzten Rennen in der Saison, im letzten Jahr. Und sie ist, glaube ich, auch die schnellste Frau seit über 20, 25 Jahren aus Deutschland. Und von daher, ja, definitiv. Das sind gerade 100-Meter-Sprint, das sind manchmal Hundertstel, die dich weiterbringen. Wow, das nächste. Ja. Von daher spielt halt auch immer manchmal so ein bisschen Glück damit rein.
Ja. Ja, und wir haben hier auf jeden Fall auch einen absoluten Experten vor uns sitzen gehabt. Das war echt cool. Was mich jetzt noch so ein bisschen interessieren würde, du bist jetzt so lange schon bei der Leichtathletik dabei. Wie würdest du denn jetzt aktuell so deinen Beziehungsstatus mit der Leichtathletik beschreiben? Bist du immer noch so eher verheiratet mit der Leichtathletik oder ist es aktuell eine On-Off-Beziehung?
Nee, ich würde schon sagen, da bin ich noch mit verheiratet. Also gerade jetzt auch die Saison geht los und ich habe viele Ideen, vieles ist in der Pipeline und das ist keine On-Off-Beziehung.
Das heißt, da ist noch richtig das Feuer da, es kribbelt, man denkt an die Leichtathletik.
Definitiv. Also es hätte noch einige Themen gegeben, über die wir hätten quatschen können, aber das sprengt dann den zeitlichen Rahmen. Von daher keine On-Off-Beziehung.
Okay, cool. Ja, wir fassen zusammen. Auf jeden Fall mal dein Podcast, der Mein Athlet Podcast, ist auf jeden Fall ein tolles Angebot für alle, die die Leichtathletik lieben und vor allem auch Einblick in das Leben von Spitzensportlern bekommen wollen. Und dein Coaching ist echt ein interessanter Transfer über diesen Podcast hinaus. Und es ist schon auf jeden Fall was Besonderes, was du da erschaffen hast. Du hast so gesehen deine eigene Leichtathletik-Welt kreiert, die Welt des Meinathlet. Das ist echt sehr, sehr cool und es war total interessant auch so zu sehen, wie alles angefangen hat bei dir, was für einen Background du hast und vor allem mit was für einer Zielstrebigkeit du auch alles umgesetzt hast. Und man merkt, dass da sehr viel Expertise dahinter steckt, sehr viel Wille, aber vor allem auch so diese Lust darauf. Man merkt, dass du da wirklich Bock drauf hast und das hast du ja jetzt hier am Ende auf jeden Fall nochmal bestätigt. Du bist mit der Leichtathletik noch verheiratet. Ich denke, das wird auf jeden Fall noch eine Weile anhalten. Das haben wir hier auch gemerkt. Und ja, wir werden auf jeden Fall des Weiteren noch ab und an mal bei dir in den Meinathlet-Podcast reinhören. Das ist uns immer wieder eine Freude. Und Benny, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was der Sport für dich bedeutet. Hinterlasse deine Message. Die Bühne gehört dir.
Ja, ich finde die Frage super spannend, was mir der Sport bedeutet. Und er bedeutet mir super viel, weil er mir irgendwann gezeigt hat, als ich noch jünger war, hey, wenn man wirklich für was arbeitet und die Leute einem eine Chance geben, dann kann man da echt extrem viel draus machen. Und auch unabhängig vom Sport konnte ich da so viel Positives für mein gesamtes Leben, auch für mein Umfeld rausziehen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich an eure Hörerinnen und Hörer weitergeben möchte. Sport ist viel mehr als nur die Ergebnisse, die da vielleicht auf der Tafel stehen. Auch wenn eine leistungssportliche oder eine sportliche Karriere vorbei ist, man nimmt so viel mit, auch für das spätere Leben. Und deswegen ist es eine der schönsten Sachen, die es im Leben so gibt.